Größe. Halleluja. Halleluja. Noch nicht alles perfekt, noch nicht alles vollkommen, aber wir werden uns langsam so einrichten, dass wir zu Hause sind. Du weißt ja, wenn du irgendwo umziehst, dann musst du auch so vieles einrichten. Da fehlen die Schränke, da fehlt das, dann fehlt das, dann fehlt jedes. So, wir danken Gott einfach für die Räume und sind hier zufrieden, dass wir hier sein dürfen. Kannst du mir das Licht anmachen, dass ich was sehe? Dankeschön. Mein Thema heute ist, Gott wirkt weiter. Gott hat keinen Stillstand. Wenn ich so mein Leben anschaue, da ist so vieles passiert. Da ging es mal auf, da ging es mal ab, da ging es mal flach. Da ging es mal mit dem Tempo vorwärts und dann stagnierte alles, da stand mal alles. Aber es geht immer kontinuierlich weiter. Das ist unser Gott. Praise Gott. Und ich freue mich für alle, die gekommen sind, die den Eingang gefunden haben. Wir haben noch nicht das Transparent da draußen, das kommt noch. Dass die Leute von der Straße uns sehen und ja, wir freuen uns für jeden Einzelnen, der kommt. Und wenn man die Treppen steigen muss, man wird gesund, dann man wird fit. Das ist also etwas Positives. Wir wollen also etwas Positives auch in der Sache sehen. Weißt du, Faulheit, Trägheit ist also was uns schwach macht, was uns krank macht und so weiter. Wir müssen uns herausfordern. Das hier ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Gott wirkt weiter, kennt keinen Stillstand. Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, gehe im Glauben weiter. Weißt du, wir müssen lernen, auf dem Wasser zu gehen. Nicht nur, weil das Eis gefroren ist. Ich werde nie vergessen, ich habe einen indischen Bruder bei mir mal gehabt, wir sind da auf dem Wannsee draußen gewesen, das waren die Schwäne, und er war zum ersten Mal auf dem Eis, sagte, ich habe sowas noch nie erlebt, dass ich auf dem Wasser gehe, dass ich über den See gehe und so weiter. Weißt du, wir müssen lernen, im Glauben zu gehen. Kein Eis, keine dicke Schicht, keine Pflöcke, wo man drauf wandert, nein, Augen zu und einfach durch. Das ist im Glauben gehen. Im Glauben gehen, ich mache das Beste aus meinem Leben. Am Freitag wird das Thema sein, der Glaube gewinnt immer. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Berge werden versetzt, Mauern werden eingerissen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. So, als wir nach Berlin kamen, wusste gar nicht, wie ich die Gemeinde nennen soll. Soll ich die Gemeinde so oder so nennen? Habe ich gesagt, Aktion Jericho. Warum? Wir kamen direkt aus dem Westland und da war die Mauer ringsherum. Ich wohne direkt an der Mauer in der südlichen Friedrichstadt und der nannte ich die Aktion Jericho. Die Mauern werden einstürzen. Und dann haben die Leute gesagt, Matthias, du bist verrückt. Die Mauer wird nie einfallen. Die bleibt noch 100 Jahre mindestens. Und ein Jahr später war die Mauer eingerissen. Und ich habe meinen eigenen Hammer, meine eigene Brechstange benutzt und benutzen lassen. Die ist gestohlen worden irgendwo dann am Brandenburger Tor. Ich wohne in der Nähe und die Mauer ist eingerissen. Ich durfte selber miterleben, wie der erste Mauerstein fiel oder der erste Mauerblock gefallen ist. Die Mauer ist eingerissen. Aktion Jericho. Wir machen weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten von nichts. Und so weiter. Der Glaube gewinnt immer. Am Samstag wird das Thema sein, Gott sagt Ja zu dir. Gott lehnt dich nicht ab. Gott hat dich angenommen, so wie du bist. Auch wenn du ja, Glatze hast, abstehende Ohren, lange Nase oder was auch immer ist, Gott liebt dich. Halleluja. Gott hat dich angenommen. Du bist sein Kind, du bist sein Eigentum. Er hat dich so gewollt, wie du bist. Das wird das Thema sein. Und dann am Sonntag, nächsten kommenden Sonntag wird das Thema sein, behalte Jesus im Fokus, behalte ihn im Auge und schau auf ihn. Schau nicht auf Menschen, schau nicht auf den Nachbar, was der macht und was der nicht macht. Weißt du, wir stören uns oft, was die Leute nicht machen, was die Leute machen. Stör dich nicht auf diese Dinge, stör dich vielmehr über dich selber. Wein über dich selber, klag über dich selber und geh vorwärts und schau auf Jesus, den Anfang und Vollender unseres Glaubens. Mein Thema also ist heute, Gott geht weiter. Das Volk Gottes ist immer in Bewegung. Gott steht hinter uns und Gott pusht uns. Mach weiter, beeil dich. Schneller, schneller, schneller. Wir sind manchmal zu lahmarschig, Entschuldigung. Zu langsam, verstehst du? Gott muss uns manchmal schieben und kneifen und sticheln und provozieren und herausfordern. Alles, was in deinem Leben, in meinem Leben geschieht, ist alles Zulassung Gottes. Gott steht dahinter, er genehmigt es, er gibt das Siegel hier. Genehmigt, zugelassen, das darf sein, das muss sein, das kann so sein. Er bestimmt den Zeitpunkt, wenn wir aufstehen. Jetzt sind die Uhren umgestellt worden. Weißt du, das ist auch eine Angewohnheit, sich umzustellen, wieder ganz neu. Guck mal, ist es wirklich so spät? Ist es wirklich die Zeit reif? Gott bestimmt die Zeiten, Tag und Nacht. Alles hat seine Bestimmung. Alles hat seinen Plan, göttlichen Plan. Deshalb rebelliere nicht, wenn Dinge passieren, die dir gar nicht schmecken, die dir gar nicht bekommen, die dir gar nicht passen. Saat und Ernte ist von Gott bestimmt. Tag und Nacht ist von Gott bestimmt. Die Zugvögel, die spüren, jetzt ist Zeit, jetzt gibt es kein Futter mehr draußen, jetzt müssen wir weiterziehen. Richtung Süden, Richtung Norden oder was auch immer. Das ganze Leben ist geprägt von Bestimmung. Wir sind bestimmt von Gott, bestimmte Dinge zu tun. Und eines ist auch noch bestimmt. Gott hat eine Zeit gesetzt, wo unser Leben hier auf dieser Erde ausgeht, wo das Licht ausgelöscht wird, wo wir nach Hause müssen. Und ich habe ein gutes Thema im Monat November, so Totensonntag. Aber ich habe eines von Gott bekommen, diese Tage, ein Thema. Unser Todestag ist der schönste Tag in unserem Leben. Es klingt verrückt. Manche Leute sagen, ja, wie? Ja, das ist der schönste Tag in unserem Leben, der Tod. Der Tag, an dem wir sterben, ist der glücklichste Tag. Ich darf nach Hause gehen, ich darf zu meinem Vater gehen, ich darf mein Erbe antreten, ich darf die Herrlichkeit Gottes sehen, den Thron Gottes sehen, ich darf meinen Platz einnehmen im Himmel. Das alles habe ich, an das, was ich hier geglaubt habe, das erlebe ich an dem Tag, wo ich sterbe. Aber wir haben so viel Angst. Ich möchte noch da bleiben. Gewiss ist es so schön, aber das ist nicht alles in dieser Welt, was wir haben. Es gibt noch viel mehr. Wachstum ist eine Bestimmung Gottes. Jeder Mensch hat eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Aufgabe in seinem Leben, was er zu tun und zu lassen hat. Und jeder Mensch hat eine Berufung für sein Leben. Ich denke nur an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer hat eine Bestimmung gehabt. Weißt du, er war der Sohn eines hohen Priesters. Er hat eine große Karriere vor sich, aber nein, er wurde bestimmt am Jordan dort hinterm Busch zu predigen. Und dort predigt er, hält seine Predigten. Leute kommen zuerst einmal einzeln nacheinander raus und dann kommt ganz Jerusalem raus und die lassen sich alle dort taufen. Er hat eine Bestimmung gehabt, eine bestimmte Aufgabe. Sogar, dass die Leute gar nichts dagegen sagen konnten. Er war von Gott bestimmt. Halleluja. Und du wirst auch von Gott bestimmt mit deiner Aufgabe, mit deinen Fähigkeiten und sogar mit deinen Unfähigkeiten. Du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht wahrhaben wollen, aber so ist es. Der Segen liegt auf unserer Bestimmung, egal was es ist, was Gott in deinem Leben hineingelegt hat. Josef hatte eine Bestimmung, er wusste gar nicht, wozu er geboren ist. Bis er in der Grube geworfen wurde, hat auch nicht gewusst, wozu er dort in der Grube lag. Als er dann verkauft wurde als Sklave, er wusste auch nicht, warum soll das alles in meinem Leben passieren, was habe ich verbrochen, was habe ich getan, dass meine Brüder mich verkaufen, mich in die Pfanne hauen. Und er wusste auch nicht, als er im Gefängnis war, als er vergessen wurde, verlassen wurde. Er wusste gar nicht, was passiert mit mir. Vielleicht weiß er auch heute Morgen nicht, was mit dir passiert. Aber mit dir passiert das, was Gott für dein und mein und unser Leben bestimmt hat. Wir sind für den Thron bestimmt. Halleluja. Glauben wir das? Nehmen wir das an? Wollen wir das annehmen? Moses hatte eine Bestimmung. Ich denke nur daran, als dieses kleine Baby in diese Schachtel gelegt wurde und dann auf Nil losgelassen wurde, den Krokodilen ausgeliefert wurde, er hat eine Bestimmung gehabt. Kein Mensch wusste, kein Mensch ahnte. Plötzlich nimmt die Prinzessin ihn zu sich und sagt, ach, so ein süßes Baby. Und was passierte dann? Er wurde auf dem Königshof großgezogen, wurde den Sohn der Tochter Pharao genannt. So viele Dinge passierten in seinem Leben. Er hatte von Anfang an seine Bestimmung. Deine Mutter wollte dich nicht haben, dein Vater wollte dich auch nicht haben, die Gesellschaft wollte dich nicht haben, man hat dich in die Babyklappe gesteckt, vielleicht. Ich weiß nicht, ob du in der Babyklappe groß geworden bist, aber das ist das Leben. Gott hat zugelassen, dass aus dir etwas wird, dass du heute hier bist und heute hier sitzt und heute den Namen Gottes preist und lobst und dankst. Das ist alles Gnade, Gottes Bestimmung für dein Leben, schon als Baby. War Moses für was Großes vorgesehen und zur Ehre Gottes sich entwickelt. Heute haben wir Reformationstag. Martin Luther hatte die These, oder morgen, ist es egal, morgen oder heute, auf jeden Fall, wir sind dran. Reformationstag ist es, ja, die Thesen. Hätte der Luther das je gewusst, als draußen mal geblitzt hat, als er Angst bekommen hat vor dem Blitz und Donner und Unwetter? Weißt du, aber plötzlich hat Gott ihn, diesen Jungen gebraucht, die Reformation auszulösen, die Bibel zu übersetzen. Reformation. Du weißt gar nicht, wozu du gebraucht wirst. Wozu Gott dich benutzt hat. Was du auslösen sollst in der Gegenwart, ja, des Alltags, des Lebens. Unsere Bestimmung, Das ist mein Thema. Gott hat dich bestimmt. Geh einfach im Glauben, mach weiter, gib dich nicht auf. Deine Bestimmung ist so wichtig. Du hast eine Botschaft, Martin Luther hat eine Botschaft gehabt, diese 95 Thesen einfach an die Wand zu schlagen. Und dann fängt der Kerl an zu predigen und zu missionieren und so Bücher zu schreiben. Ich habe seine Psalmenauslegung bei mir zu Hause, über 3700 Seiten hat der Mann geschrieben. Verstehst du? Psalmenauslegung. Das ist für mich ein Kapital, ein Vermögen, was wir dann jeden Psalm extra auslegt, noch aus der Zeit, wo er noch gelebt hat, also einer der ersten Ausgaben. Wenn Gott Menschen bestimmt, dann bestimmt er mit einer bestimmten Berufung, mit Redegabe, mit Gabe der Heilung, der was weiß ich, welche Gaben. Manche Leute glauben das nicht, aber in einem alten Lexikon, was ich bekommen habe, die Kirche in der Gegenwart und so weiter, Kirche, über die Kirche und den Gemeinden, da heißt es, Martin Luther sprach verschiedene Sprachen und er sprach auch in Zungen, steht da drin. Also er muss ein Pfingstler gewesen sein. Charismatiker. Weißt du, er hätte die Bibel nie und nimmer so übersetzen können, wie er übersetzt hat, wenn er nicht die Gabe des Heiligen Geistes gehabt hat. Und er sprach auch in Zungen, nicht nur Griechisch, Lateinisch, Hebräisch oder Germanisch. Er sprach ein gutes Deutsch, das war Deutsch, was in Hannover gesprochen wurde, aber er sprach auch in Zungen. Aber das wollen die Evangelikalen das gar nicht wahrhaben. Gott hat eine Bestimmung für jeden Menschen, ob die Leute das daran glauben oder nicht. Schau die Geschichte an, studier die Menschen, studier mal, wie Gott Menschen gebraucht. Jeder ist anders. John Wesley, als der Begründer der Methodistenkirche, John Wesley, der ist von seinem Pferd kaum mehr runtergestiegen. Der wäre hier gar nicht reingekommen, der hätte Treppen steigen müssen. Aber normalerweise ist er ebenerdig in die Kirche reingeritten und er sagt und hat sein Pferd mal auf so am Kopf geklopft und sagt, mein Gaul hat mehr Leute gesehen zum Heilen kommen als mancher Pastor und Prediger in seinem ganzen Leben. Mein Gaul, verstehst du? Der ist vom Pferd gar nicht runter. Der war schon steif. Also im Alter ist er ganz steif gewesen, von seinem Pferd sitzen und auf dem Gaul zu sitzen. Er ist einfach in der Kirche reingeritten, Predigt gehalten und dann auf Wiedersehen gesagt. Toll, ha? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. John Wesley, ja, Methodist. Jede Stadt, jedes Land, jedes Volk, jede Gemeinde, jede Person hat eine Bestimmung. Und Geschwister, wir haben eine Bestimmung. Die Deutschen haben eine Bestimmung, dass sie Choräle singen, großer Gott, du großer Gott und so weiter. Die Italiener ihre Operas oder die Franzosen ihr Geschmäckle, ihr was Delikatesse ist und so weiter. Jedes Volk hat eine Bestimmung und jeder Christ hat eine Bestimmung. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Weißt du, jeder Christ hat eine Bestimmung. Und weißt du, was unsere Bestimmung ist? Wir sollen die Werke des Teufels zerstören. Wir sind Bomber Gottes. Halleluja. Preis dem Herrn. Wir sollen Menschen zur Errettung bringen. Das wollen wir hier an dieser Stelle tun. Wir fangen jetzt langsam an. Wenn wir uns eingerichtet haben, dann fangen wir an, die Register zu ziehen. Und wir werden etwas tun. Pass auf, was da passiert. Wir sind errettet, gerettet worden, wir sind selig gesprochen worden vom Herrn, nicht für eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer oder bis zum Nordkap oder sonst wohin. Nein, wir sind berufen worden zum Kriegsschiff, dass wir auf dem Kriegsschiff sind und dass wir kämpfen mit dem Teufel, mit dem Bösen, mit den negativen Geistern. Und unsere Berufung ist, meine Lieben, in dieser Zeit, Gott hat mir für den Anfang hier ein Wort gegeben, wir sind Diener des Wortes. Und wir sollen unser Wort gebrauchen. Wir sollen hinstehen und sagen, hör mal, schwätz nicht so dummes Zeug her, halt's Maul. Verstehst? Wir sollen den Gottlosen das Maul stopfen mit dem Wort. Wir sind Diener des Wortes. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen großen Auftrag sogar. Einfach nicht alles erlauben, dass die Leute in unserer Umgebung sprechen. Die können zu Hause reden, was sie wollen, aber nicht in meiner Gegenwart. Ich werde nie vergessen, als ich bei MAN in Augsburg gearbeitet habe, Bayern können gut fluchen. Die können gut fluchen, also Deutsche, die Berliner können nicht fluchen, aber die Bayern können richtig fluchen und richtig so, schmettern. Und dann bin ich Christ geworden und dann habe ich gesagt, Franzl, so ist mein Kollege, Franz, bei mir in meiner Gegenwart wird nicht geflucht. Sagte, was erlaubst du dir? Nein, habe ich gesagt, ich bin Christ geworden, ab jetzt wird nicht geflucht, ich soll nur segnen, nur Positives reden. Ich soll also, das habe ich in meiner Bibel von meinem Prediger gehört damals, also positiv sein. Hier wird nicht mehr geflucht. Dann hat er sich auf den Finger geklopft und hat er, Ojemene, Jesus Maria heißt das und so weiter, gesagt. Habe ich gesagt, hör mal, das ist Fluchen, Jesus Maria, Jemene. Und weißt du, und so fing es an, ja, hör mal, du, das will nicht, dass man hier flucht. Weißt du, wir sollen die Dinge kontrollieren. Du sollst nicht der Schwanz sein, sondern du sollst der Kopf sein. Das ist unsere Bestimmung von Gott. Wir bestimmen, hier wird nicht geflucht, hier wird Gott gelobt und gepriesen. Auf der Straße, zu Hause oder wo du bist, das kannst du machen. Das ist dein Problem. Aber nicht in meiner Gegenwart. Ich bin ein Vertreter Jesu Christi, ein Botschafter Gottes. Also, gebrauche deine Autorität. Wir sind Diener des Wortes. Der Teufel benutzt die Worte. Lass die Steine zu Brot werden, spring runter oder bet mich an. Verstehst? Gebrauche dein Wort positiv. Wo auch immer, was auch immer ist. Und das musst du lernen. Das musste ich selber lernen. Das lerne ich immer noch. Ich sage immer wieder, nicht ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Nein, sag du kannst. Sag du kannst, du schaffst. Mit Gott ist möglich. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich lasse meine Frau ständig sagen, Heidi, hör auf, den Blödsinn zu sagen, ich kann nicht, du kannst. Dann lasse ich sie stehen, halte den Wagen an und sag laut, ich kann. Dann sagt sie, ich kann. Aber ich sage, lauter, das ist nicht genug. Du kannst. Und dann plötzlich geht es. Wenn man sagt, du, ich habe eines festgestellt, wenn du sagst, ich kann, dann kannst du. Wenn du sagst, ich kann nicht, ich sag dir, nach 3 Wochen kannst du überhaupt nichts mehr. Dann liegst du im Bett und kannst nicht mal einen Fuß hochheben. Ich kann. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Also Gott geht weiter. Geh im Glauben weiter. Lass dich nicht unterkriegen. Der Teufel, der Antichrist, der versucht alles mögliche in dein Leben einzusuggerieren, negativ dich zu programmieren. Wir werden programmiert von den Medien. Wir sind arm, weißt du, das Geld geht aus, wir sind bald pleite, die Russen kommen, die Chinesen kommen, die Amerikaner kommen, was weiß ich, wer da noch alles kommt, die Türken kommen, die Syrer kommen, ja, plötzlich werden wir überrannt. Nein, wir sind es, die wir widerstehen, wir sollen widerstehen und die einzige Waffe, die du hast, ist dein Wort, deine Schnauze, Entschuldigung, dein Mundwerk, deine Zunge. Die steuert die Dinge. Du kannst. Sag einfach, ich kann's, ich vermag. Und sag deinem Bruder, deiner Schwester oder deiner Tante, deiner Oma, wenn die am Telefon jammert. Ich habe hier jemanden in der Gemeinde gehabt, in Berlin, dort im Zentrum. Jemand gehabt, weißt du, die hat schon um 6 Uhr angerufen und gejammert. Und geklagt und sich beschwert und was alles die Leute sind, heute Nacht schlecht geschlafen und so weiter, was sie da denen vorgejammert hat. Habe ich gesagt, komm. Wenn die nochmals anrufen, sag, wir sprechen zusammen, da Psalm 23. Und dann fing die, sagt, du bist so verrückt. Nein, er sagt, wir sprechen Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, deckst einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Soll ich dir sagen, was da passiert ist? Die hat nicht mehr angerufen. Sie hat nicht mehr angerufen. Weißt du, die wollen nicht Psalm 23. Der Teufel will jammern. Der Teufel will klagen. Der Teufel will sich beschweren. Der Teufel will einfach dich runterziehen. Psalm 23. Wenn du solche Leute hast, die morgens um 6 Uhr dich anrufen und dich belästigen, sag, wir beten und wir sprechen Psalm 23. Ich lese dir was vor aus der Bibel. Und der Teufel hat Angst, wenn aus der Bibel vorgelesen wird. Er hat Angst. Der wird klein und schwach und zittert. Denn er weiß, Gott ist im Regiment. So, wir müssen den Satan erinnern, was er verloren hat, was er aufgegeben hat, was er nichts mehr hat. Er hat nicht mehr die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Wir müssen das Werk des Heiligen Geistes tun, Brüder und Schwestern. Und der Heilige Geist erinnert uns, dass wir prophetisch handeln, dass wir im Glauben stehen und Botschafter Gottes sind. So spricht der Herr. Zitiere eine Bibelstelle. Egal wo du bist, wiederhole die Worte Gottes. Selbst wenn du nichts weißt und nichts hast und nichts kannst, zitiere ein Bibelwort. Und du wirst erstaunt sein, wie das funktioniert. Muss ich sagen, das ist Johannes 3, Vers 16. Die Leute wissen sowieso nicht, was das ist. Verstehst du, es ist für sie Chinesisch. Aber sag, was der Herr wirklich ist. Ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Dein Wort ist entscheidend. Dein Wort ist entscheidend für Sieg und Niederlage. Dir Aufstieg oder Abstieg. Du solltest dem Teufel Probleme verursachen. Nicht, dass der Teufel dir Probleme verursacht. Weißt du, wir sind arme Christen. Wir denken immer wieder, der Teufel plagt mich, der Teufel greift mich an, der Teufel versucht mich, der Teufel ist hinter mir her. Nein, du sollst den Teufel angreifen. Der Elia hat den Ahab Probleme gemacht. Ahab, es wird 3 Jahre nicht regnen. Mach dir gefasst. Sorg dir für Wasser. Er legt die Wasserzisternen an. Es wird nicht regnen. Gläubige Menschen sind prophetische Menschen. Sie sprechen etwas aus. Das war die Botschaft, die Gott mir als Einstieg hier gegeben hat. Am Freitagabend. Wir sind Diener des Wortes. Wir reden prophetisch. Wir rufen Dinge ins Dasein. Wir sind berufene Menschen. Wir provozieren den Teufel und sagen, so ist es. Ahab, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es dir. Überleg einmal, was ist dieser Elia gewesen? Ein Hämpferling, ein Knirps ist er gewesen. Der Elia war kein großer Mann, er war sehr, ein depressiver Mensch, ein anfälliger Mensch. Da sagt die Jezebel, nun morgen kommt dein Kopf dran, rennt er schon und versteckt sich. Verstehst, Elia war nicht besser als du und ich heute Morgen. Aber er sprach, ergriffen vom Geist Gottes, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Überleg einmal, gebrauche die Macht deines Wortes. Egal wo du bist, nicht hier in der Gemeinde. Hier in der Gemeinde, das ist die Tankstelle. Hier wirst du motiviert, hier wirst du aufgeladen, hier wirst du präpariert. Raus auf deinem Platz, wo du stehst, in der Straße, in der U-Bahn. Am Arbeitsplatz, bei den Kollegen, bei den Freunden und sagst, so, hier wird nicht geflucht, in deiner Familie. Verstehst, da musst du auftrumpfen und auffahren und die Register ziehen. Es sei denn, ich sage es dir, wer unter Gott steht, der hat Autorität, der hat Vollmacht, der hat Sieg, der steht unter dem Segen. Weißt du, wenn du Gott auf deiner Seite hast, musst du vor gar nichts und überhaupt vor niemandem fürchten. Du weißt, Gott ist mit mir. Egal, was da passiert, da stehen tausende von Engeln um mich herum, feurige Engel umgeben mich mit Maschinengewehren, Kanonen und was weiß ich alles. Ich bin nicht allein. Wer unter Gott steht, der weiß, ich bin nicht verlassen, ich bin nicht aufgegeben. Ich habe mich in Gott eingefügt, ich bin in seiner Hand und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist es. Das ist diese Glaubensgewissheit. Du musst demütig bleiben. Weißt du, du musst nicht als Christ groß, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus, ich habe den Heiligen Geist. Nein, man muss dir ansehen, dass du den Heiligen Geist hast. In deinen Worten, in deinem Benehmen, in deinem Habit, würden die Engländer sagen, was du hast, ja, in deinen Habseligkeiten. Zeig einfach, dass du Gott hast in dir. Ganz normal, du lässt dich nicht unterkriegen. Du lebst im Glauben, du vertraust dem Herrn, du schaust auf den Herrn, du blickst auf den Herrn und so weiter. Und du merkst plötzlich, Gott wirkt durch mich. Gott arbeitet durch mich. Wir als Christen müssen lernen, Überlegenheit zu üben. Dass du überlegen bist, da wo du bist. Am Arbeitsplatz, ich bin überlegen. Im Freundeskreis, in der Familie, ich bin überlegen. Auch wenn du ein kleiner Hämpferling bist, das ist Schwäbisch. So ein Hüpferle, so Heuschrecke. Ich bin gar nichts. Aber nein, Gott ist mit mir. Und du siehst, sogar die alten Israeliten, die 40 Jahre mit Gott gelebt haben, da in der Wüste Zeichen und Wunder erlebt haben, als die Kundschafter nach Hause kamen, wir haben gesehen, ja, und wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Weißt du, die kamen sich wie Heuschrecken vor. Wir sind Heuschrecken. Wir sind Hämpferlinge, kleine Putzerles und gar nichts und niemand. Mr. Niemand, das bist du. Aber Gott ist in uns. Und wir nehmen Hebron ein, wir nehmen die ganzen festen Städte, da wo die Riesen zu Hause sind. Aber du musst nicht demonstrieren und sagen, ich bin stark. Nein, sei demütig. Sei demütig, wenn du mit Menschen redest. Du bist gar nichts. Wenn Gott nicht mit dir ist, bist du null. Bist du eine Niete. Bist ein Versager. Aber Gott sei Dank, Gott ist mit mir. Und wenn Gott dir hilft, dann kannst du dankbar sein. Du kannst nach Hause gehen und danken. Jetzt, der Herr hat mir geholfen. Nicht vor den Leuten. Weißt du, wir müssen vor den Leuten unscheinbar sein. Demütig sein, bescheiden sein. Vor den Leuten schwach, gebrechlich, ärmlich, kränklich, armselig. Ja? Du musst Schauspieler werden. Du musst deine Rolle richtig übernehmen. und deine Rolle richtig spielen als Christ. Weißt du, wir sind niedrig, erniedrigt, verachtet, verspottet, verhöhnt, verkannt. Aber wir sind stark in Gott, mein lieber Mann. Verstehst du? Wir triumphieren. Ein Unterschied. Weißt du, Gott wirkt weiter. Und ich sag dir, wo Gott weiterwirkt, wenn du zu Hause bist, dann stehst du in deiner Kammer und preist Gott. Und dann machst du deine geistliche Gymnastik. Aber dort draußen am Arbeitsplatz, da kriegst du Peitschenhiebe, da wirst du gedemütigt, geschlagen, erniedrigt, angespuckt, verhöhnt. Deine Dornenkrone setzt man dir auf. Was weiß ich alles. Bleib demütig. Komm runter. Diene Gott. Und sag, Herr, du machst es. Du machst es. Deine Geduld, weißt du, dein Ausharren, dein Schweigen, deine Stille, das bringt den Teufel zum Rasen. Das macht ihn wahnsinnig. Satan will es gar nicht wahrhaben. Weißt du, der verträgt das alles in Anwesenheit von allen Leuten. Verstehst du, lässt sich verspotten, verkennen. Was ist mit ihm los? Der ist krank. Bei dem stimmt es hier oben im Gehirn irgendwo nicht mehr. Sein Zirbeldrüse funktioniert wahrscheinlich nicht mehr richtig. Was auch immer ist, was die Leute erzählen. Satan ist immer einer, der sich überhebt. Sobald jemand sieht, weißt du, dass er groß ist, dass er triumphiert, dass er den Kopf hochhält. Das ist, was das Teufel macht. Aber, weißt du, wir sind demütig. Und das ärgert den Teufel. Sobald du demütig wirst und bist, sagst du, naja, du hast recht. Du sollst auch recht behalten. Ich habe nichts davon, wenn du recht hast. Oder wenn du dich ärgerst. Oder wenn du dich aufbrauchst. Ich habe nichts davon. Werde wahnsinnig, ruhig, viel Spaß dabei in deinem Wahnsinn. Aber zu Hause, du weißt, ich habe es ausgehalten. Dieses Geschrei, dieses Gedröhne, dieses Poltern, dieses Beben. Satan will nur seine Macht demonstrieren und zeigen, das, was er kann. Aber unsere Waffe ist die Stille. Nicht sagen. Schweigen. Das ist unsere Waffe. Sich nicht aufregen, nicht aus dem Häuschen gehen. Und das bringt dem Teufel Niederlage auf Niederlage. Das macht ihn fix und fertig. Du glaubst gar nicht, wie der Teufel bei mir abzieht. Weißt du, ich reg mich nicht auf. Mach doch, was du willst. Bestell einen Krankenwagen, bestell Feuerwehr, bestell das Gefängnis, bestell alles. Weißt du, die können nur drohen. Der Teufel kann nur drohen. Aber der kann nichts machen. Und sobald da Leute da sind, da ist er immer so sehr starke. Aber wenn da niemand da ist, wenn der einsam ist, wenn du einsam bist, weißt du, da ist er ganz klein. Ein Zwerg ist er. Kann er gar nichts. Deshalb, genier dich nicht, sei mutig, bring dem Teufel eine Niederlage nach der anderen. Spotte den Satan. Du sollst den Teufel spotten, lästern. Und weißt du, wie man den Teufel lästert? Indem man alles geschehen lässt. Lass es. Rede nur, fluche nur, schimpfe nur. Tobe nur, stell dich auf die Hinterfüße, rege dich nur auf, mach mich lächerlich, mir macht es gar nichts aus, wenn du mich lächerlich machst. Nichts ist blöder wie eine Zeitung von gestern, verstehst du? Was nützt das? Da steht es, das kannst alles vergessen. Bring den Teufel durch dein Schweigen zur Niederlage, durch dein Schweigen, durch deine Stille. Satan will immer nur stark sein und beweisen, ich kann's. Und du sagst, ja, mach das, zeig mal, was du kannst. Beweise mal. Du kannst nämlich gar nichts. Du kannst nicht mal zu den Steinen sagen, dass sie Brot werden. Du kannst nicht mal vom Dach springen. Was kannst du schon eigentlich überhaupt? Der Teufel will dich fertig machen. Lass dich nicht fertig machen. Bleibe ruhig, lächle nur, gib Smiling, zeige deine Zähne und sag, guck mal, ich habe die Zähne geputzt heute Morgen. Bin du glücklich, ich liebe den Herrn. Ich bin zufrieden, habe meine Freude am Herrn und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht, was du da erzählst und was vormachst und so weiter. Die Freude am Herrn, ich bin so gesegnet. Heute Morgen habe ich mit dem Herrn gesprochen, zum Billy Graham. Da kommt eine Frau und sagt, Herr Dr. Billy Graham, wissen Sie, Gott ist tot, Gott gibt es nicht, Gott existiert nicht. Dann sagt er, entschuldigen Sie, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Verstehst du, wenn du mit Gott gesprochen hast, du musst nicht in Verlegenheit geraten. Du kennst deinen Erlöser, du weißt, wer er ist. Unsere Bestimmung ist so wichtig, dass wir wissen, ich bin erwählt, ich bin berufen, ich bin ein Kind Gottes und der Herr wird um der Auserwählten willen sogar die Zeit verkürzen, wenn es sein muss. Satan ist immer gesetzlich und er ist ein Paragraphenreiter. Ein Jurist ist er, ja. Immer, so steht es geschrieben, es ist gesagt worden. Und das steht in der Bibel. Weißt du nicht, was in der Bibel drin steht? Ja, sagt, du weißt es, ich weiß es. Aber ich glaube nicht nur an Logos, ich glaube auch an ein Rema, an ein Wort Gottes, ein geschriebenes Wort Gottes, aber auch das gesprochene Wort, was Gott zu mir gesprochen hat. Die Stimme Gottes in meinem Herzen. Gott wirkt, Gott arbeitet. Wenn wir einfach auf das Logos hören, das ist das eine, aber Logos allein kann es nicht geben. Weißt du nur, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Hör doch auf mit dem, es steht geschrieben, sondern der Herr hat zu mir gesagt. Und deshalb, wir sind Diener des Wortes, was Gott zu uns gesagt hat. Du sollst mir dienen, du sollst mein Wort verkündigen, du sollst von mir reden, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Du hast Autorität. Und deshalb, Gott hat zu mir geredet und das, was er mir gesagt hat, das sage ich. Nicht, was er dem und jenem gesagt hat. Geschwister, wir müssen aufhören, auf Leute zu achten, auf Leute zu hören. Und zu hören, ja, Gott, das ist ein Prophet, der hat den Heiligen Geist. Hör auf Leute zu hören, die behaupten, sie haben den Heiligen Geist. Sie haben den Teufel und nicht den Heiligen Geist, wenn ich ganz ehrlich bin. Weißt du, sie gehen nach dem Fleisch und nicht nach dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat mir gesagt. Denk an den Propheten, den alten Propheten der Bibel. Der alte Prophet in der Bibel, was hat er gemacht, als der junge Prophet nach Samaria kam? Der lebendige Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dich einladen, bei mir Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und der Prophet hat ganz klare Anweisungen gehabt von Gott, nicht zu trinken und nicht zu essen in dieser Stadt, denn die Stadt taugt nichts. Samaria ist verflucht. So weit. Und was macht? Ja, aber ein Engel ist mir erschienen. Ein Engel, stell dir mal vor. Hör auf mit dem Quatsch von Engeln. Hör auf mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Weißt du, ich mag nicht Leute, die ständig mit dem Heiligen Geist operieren und sagen, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt. Am Schluss versündige ich mich noch an dem Heiligen Geist, wenn ich sage, ich kann diesen Blödsinn und diesen ganzen Unsinn nicht mehr hören. Ja, ich werde krank. Deshalb, ich will gar nicht mehr mit dem Zeug zu haben haben. Nein, und der junge Prophet sagt, wenn der Engel entschieden ist, dann muss ich doch umkehren. Und Hunger habe ich schon, verstehst du? Appetit hätte ich doch, ein gutes, frisch gebackenes Brot zu essen. Mit Butter drauf und was weiß ich noch, Schmalz. Und er kehrt um und du weißt, was da passiert ist mit diesem jungen Propheten. Und dann sagt der alte Prophet, ich habe dich belogen. Ich habe dich reingelegt. Und so viele Christen werden reingelegt durch alte Propheten und Prophetinnen, durch Weissagungen, was auch immer ist, Entschuldigung. Hör auf Gott, du hast die Stimme Gottes in dir und sonst niemand. Gott redet zu dir und sonst niemand. Gott offenbart sich dir und sonst niemand. Und wenn Gott sich irgendjemand anders offenbart, soll er das machen. Das ist für ihn, aber nicht für dich. Wir sind Diener des Wortes. So, Gott wirkt. Weißt du, wie Gott wirkt, wie Gott weiterarbeitet? Wenn wir wirken, wenn wir reden, wenn wir beten, wenn wir glauben, wenn wir die Hände auf Kranke legen, wenn wir Menschen lossprechen und sagen, sei los, wenn du von Gott den Auftrag bekommst und sagst, jetzt ist die Sache dran. Du solltest den Eindruck haben. Weißt du, wir können nicht Leute heilen, aber wenn wir von Gott einen Auftrag bekommen, wenn Gott uns sagt, du bist gesund, dann ist der Mensch gesund. Nicht nur einfach fantasieren. Und es wird so viel fantasiert im Volk Gottes, im Reich Gottes. So viel Unsinn verzapft. Entschuldigung. Und der Teufel freut sich und sagt, prima, guck mal, die sind alles blöde Leute. Die sind alles töricht, die schwätzen nur nach. Nein, Gott muss uns persönlich sagen, wir sollen keine Schwätzer sein, sondern wir sollen zuerst mal Hörende sein, zuerst mal Gottes Wort vernehmen und dann sagen, so spricht der Herr. Und dann tu das, was Gott dir sagt, was Gott dir sagt. Nochmals, dir, D-I-R, dir persönlich sagt und sonst niemand. Und das ist mir so wichtig, verstehst du? Lass uns lernen. Ich möchte hier das Geschäft des Himmels machen, Wort Gottes verkündigen, ich arbeite hier. Weißt du, und wir müssen lernen, mit Leid und Krankheit, Freude und Glück und Unglück zurechtzukommen. Das ist unser Auftrag. Wir müssen das lernen, wir sind deshalb hier. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir bereiten die Menschen für die Herrlichkeit. Und für die Herrlichkeit wirst du vorbereitet, indem du dich selbst entdeckst, deine Identität findest, dass du weißt, das bin ich. Und da halte ich mich fest an dem, was ich bin. Ich bin kein Roboter, wo mich jemand anders kontrolliert und bestimmt. Nein, ich bin eine Persönlichkeit. Ich bin ich. Und Gott will dein Ich ganz neu definieren. Dein Ich. Egal, wie deine Eltern dich genannt haben. Egal, ob du Junge oder Mädchen bist. Egal, ob du Arbeiter oder was weiß ich, von sozialen Stand hast. Egal, es spielt keine Rolle. Gott will dich, dein Leben ganz neu definieren, ob du gesund oder krank bist. Und ich sage eines, die Kranken können Gott genauso gut dienen wie die Gesunden. Die Schwachen können Gott genauso gut dienen wie die Starken. Ja, ich freue mich für Menschen, die einfach Mut haben und sagen, ich gebrauche die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Zeig den Menschen den Weg zum Leben. Beweise, so guck mal, Gott hat mich gebraucht, Gott hat mich benutzt, Gott hat mich hineingesetzt in sein Reich. Ich habe eine Funktion. Finde deine Identität. Finde deine Identität. Eine ganz neue Identität vom Heiligen Geist. Und das ist, was der Heilige Geist schenkt. Weißt, nicht nur neue Sprachen, sondern neues Leben. Neues Dasein, neue Existenz. Plötzlich stehst du da und sagst, also, Leute, ich sehe die Dinge ganz anders. Weißt du, ich bin in Gott. Und aus der Perspektive Gottes sehe ich die Dinge so, wie Gott es haben will. Positiv. Und dann hilfst du den Menschen, wieder auf die Beine hochzukommen, wieder stark zu sein, wieder zu arbeiten, wieder vorwärts zu gehen. Mir ist noch so was groß geworden. Und deshalb habe ich am Freitag darüber gesprochen, über Lukas, Dr. Lukas. Dr. Lukas hat für einen einzigen Menschen das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Für einen einzigen Menschen, für diesen Theophilus, für einen einzigen Menschen. Und deshalb, was du für einen einzigen Menschen, für ein Kind, für eine Frau, für eine Oma, für einen Opa, für was weiß ich für wen, was du für einen einzigen Menschen tust, hast du vielleicht mehr investiert, als wenn du für die ganze Masse, ganz Deutschland missioniert hättest. Verstehst du? Millionen von Menschen erreicht hast. Wenn ich daran denke, guck mal, Reinhard Bonnke hat zu 100.000 Millionen gepredigt und was ist unterm Strich? Denk an Nigeria. Da kommen diese Banditen da und entführen die Frauen und die Mädels. Was ist geblieben? Von diesen Massen, 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 Massen. Was ist geblieben? Ein Einzelner. Lukas schrieb für einen einzelnen Menschen das Evangelium. Er war ein Diener des Wortes. Das, was du einem einzelnen Menschen, was du in einen einzelnen Menschen investierst, was du in einem einzelnen Menschen hineinlegst, was du einem einzelnen Menschen verkündigst, das bleibt unter Umständen für die ganze Ewigkeit. Deshalb heißt es in der Bibel, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Massen. Guck mal, wie schnell vergeht eine Fernsehpredigt. Verstehst du, da hältst 30 Minuten eine Fernsehpredigt. Ich hab, glaube ich, 6-7 Jahre Radiosendungen gemacht über Radio Luxemburg und Radio Ibra. Verstehst du, und 30 Minuten Predigt, was ist das? Das hören die Leute und vergessen wieder. Gewiss, das schreiben welche, Dankeschön, das Wort hat mich ermutigt. Aber weißt du, da arbeitest du für eine Viertelstunde, arbeitest du 3 Stunden, um eine Predigt fertig zu machen, aufzuschneiden, aufzunehmen und dann schließlich zu senden und abzuschicken. Ich weiß, was es ist. Und was bleibt? 30 Minuten Predigt, ist alles vorbei. Und wie schnell vergehen 30 Minuten? Deshalb, ich bin nicht so großer Fantast von Fernseh-Evangelisationen, Fernsehsendungen. Ich habe das alles schon hinter mir. Ich weiß, was bringt es wirklich, in einzelne Seelen zu investieren? Das ist, was bringt. Einen einzelnen Menschen, irgendjemand erreichen, irgendjemand dienen, irgendjemand befreien. Ich werde nie vergessen, da sitze ich da und sage, lieber Gott, ich möchte mal was Gutes tun. Ich habe schon lange nichts Gutes mehr getan. Ich möchte endlich mal was Gutes tun. Hilf mir, was Gutes zu tun. Dann hat der Herr zu mir gesagt, und da lese ich zufällig, wie der Teufel will oder wie Gott es will oder wie der Heilige Geist es will, ist es egal, lese ich, und ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Da habe ich gesagt, lieber Gott, soll ich jetzt ins Gefängnis gehen? Soll ich jetzt irgendwie missionieren ins Gefängnis? Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht, dass er mich so ergriffen, so erfasst. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Da habe ich an Amnesty International geschrieben, da habe ich gesagt, habt ihr einen gefangenen Christen, für den ich mich einsetzen könnte? Ja, wir haben da jemanden in Bulgarien, der ist da für 3 Jahre verurteilt im Knast und so weiter. Wir haben da ein paar Kontakte, aber wir wissen nichts Näheres. Der ist so verrückter, muss ein Pfingstler sein oder was weiß ich. Wenn Sie wollen, können Sie den Mann annehmen. Und ich höre das Wort Pfingstler, da habe ich gesagt, Mensch, das könnte mein Bruder sogar sein, im Herrn. Und dann setze ich mich ein für diesen gefangenen Pfingstler in Sofia in Bulgarien. Und ich denke, ich 150 Briefe geschrieben. Und Scheel damals war er noch Außenminister, geschrieben, gebeten, bitte, Sie fahren nach Bulgarien, bitte setzen Sie sich ein vor Pavel Ignatow und so weiter. Und alle Hebel in Bewegung geschrieben, dass sogar der militärische Abschirmdienst mir geschrieben hat, Bruder Herr Matudis, gehen Sie nicht aus dem Haus, wie gewöhnlich, ändern Sie Ihre Zeiten, kaufen Sie nicht überall ein, wo Sie bisher eingekauft haben, das ist gefährlich, denn der bulgarische Dienst oder Geheimdienst ist unberechenbar, die vergiften die Leute, sogar mit Regenschirm. Achten Sie, dass Sie nicht mit Leuten in Berührung kommen, die irgendetwas, einen Gegenstand in der Hand haben. Was Sie alles mir erzählt haben, als Sie mich für diesen eingesetzt haben, für diesen Pavel Ignatow. Und ja, ich habe mich engagiert und dann fährt der Scheel nach unten, nach Bulgarien und dann sagte, wie geht es mit Pavel Ignatow? Bei uns fragen die Leute ständig nach Pavel Ignatow. Ja, der ist im Knast. Und er wurde noch entlassen. Er hat gesagt, ich glaube erst dann, wenn sein Bruder aus Finnland oder sein Verwandter aus Finnland mir schreibt, dass er entlassen ist, dass er frei ist, dass die von der Familie weiß. Weißt du, was da passiert ist? Ich habe mich für einen einzelnen Mann eingesetzt. Für einen einzelnen Mann. Und dieser Mann ist frei geworden und freigelassen worden. Und er wieder kam in seine Gemeinde, war Pastor gewesen, wurde da alles mögliche zerstört, seine Familie zerrissen. Und wisst ihr, was er gemacht hat, nachdem er frei war? Ich habe ihm ein großes Missionszelt runterschicken lassen. Und er hat Hochzeit gefeiert. Weißt du, der war so lange schon von seiner Frau getrennt, die haben Hochzeit gefeiert, weil die Kommunisten konnten ja nicht verbieten. Evangelisation können sie verbieten, aber Hochzeiten können sie nicht verbieten. Hat er seine Hochzeit gemacht oder Hochzeit gefeiert, 600 Leute eingeladen. Das war die große Hochzeit im Zelt. Hat er gefeiert. Und er war einer der erfolgreichsten Pastoren in Bulgarien, lange Zeit. Verstehst du? Für einen einzelnen Menschen. Und es lohnt sich für einen einzelnen Menschen, einen einzelnen Kranken sich einzusetzen, einen einzelnen Gefangenen, einen einzelnen kaputten Typen. Guck mal, David Wilkerson hat sich für Nicky Cruz eingesetzt. Diese Geschichte mit Nicky Cruz. Weißt du, dieser einzelne Mann hat so viel bewirkt im Reich Gottes. Ein Einzelner. Hör auf mit den Massenfantasien und Euphorien und so weiter. Setz dich für einen Einzelnen ein. Investier dein Geld in eine einzelne Seele. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Eine einzelne Seele. Verfolge Gottes Absichten, Gottes Ziele, Gottes Interessen. Predige einen einzelnen Menschen, diene, begleite ihn, unterstütze ihn, motiviere ihn, helfe ihm. Einem Einzelnen. Gottes Gedanken mit uns sind nicht Gedanken des Leides. Gott will, dass wir unsere Initiative ergreifen und sagen, ich tue für eine einzelne Seele. Eine einzelne Seele ist mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele, zerarbeitest dich, verlierst das Wichtigste in deinem Leben? Wir haben große Aufträge, ihr Lieben, und das fängt hier an. Dienst am Einzelnen. Ein Opa, Oma, Tini oder wer auch immer ist, verstehst du, an einem einzelnen Menschen. Und du glaubst gar nicht, mach einen Straßeneinsatz irgendwo in der Müllerstraße hier in Berlin, Wedding, mach einen Müllerstraße und dann kommt so ein Türkenjunge, so mit Meckeschnitt. Und weißt du, der war so süß, so nett und ich streichle den an den Haaren so, weil das so schön sich angefühlt hat. Dann sagt er, plötzlich steht er da vor mir und sagt, Onkel, mach das nochmals, das hat mir so gut getan. Ich werde es nie vergessen. Weißt du, dieser Junge steht da vor mir und sagt, Onkel, mach das nochmals, das hat mir so gut getan. Ich habe alles vergessen, aber ich habe nicht vergessen, dass es dem Jungen gut getan hat und mir auch gut getan hat, so dass ich sogar noch heute euch davon erzähle, obwohl es vielleicht schon 20 Jahre her ist. Onkel, das hat mir so gut getan. Du weißt gar nicht, was einem Menschen gut tut. Eine Botschaft, eine Ausrichtung, eine Inspiration, irgendwie, du bist unter Salbung des Heiligen Geistes und du sagst ein paar Worte unter der Salbung und die sitzen und der Junge vergisst es nicht, das Mädel vergisst es nicht, das bleibt hängen für den Rest ihres Lebens oder seines Lebens. Wir haben einen Dienst, einen verborgenen Dienst, einen unheimlichen Dienst, wo die Menschen nicht sehen, weißt du, das ist unsere Bestimmung. Wir dienen nicht sichtbar, dass die Leute alles sehen. Im Verborgenen, am Telefon, im Brief, in irgendeiner anderen Funktion. Ja, im Gespräch so. Und Gott wirkte mit ihnen, heißt es in der im Markus-Evangelium. Und Gott bestätigt das Wort. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7 schreibt der Apostel Paulus, ich bin nur ein zerbrechliches Gefäß für einen kostbaren Inhalt. Ich bin ein zerbrechliches Gefäß. Du und ich, wir sind zerbrechliche Gefäße. Weißt du, wir zerbrechen, sobald wir berührt werden, platzen wir. Ich bin ein zerbrechliches Gefäß zu Ehre Gottes. Der Inhalt ist es ausschlaggebend. Sobald man dich berührt, zerplatzt du dieses Übermenschliche, plötzlich, ja, was in dir drin ist, das verkraftet dich, wenn dich jemand berührt. Aber du strahlst plötzlich Liebe aus, einen wunderbaren Geruch. Denk an diese Maria Magdalena. Denk an diese Frau. Ein zerbrechliches Gefäß, wir sind zu Ehre Gottes. Plötzlich kommt etwas heraus, was in uns drin ist, offenbart sich. Wir dienen den Menschen, nicht irgendwelchen Geistern oder Dämonen oder was weiß ich, welchen Gespinsten. Nein, wir dienen Menschen, die Gott erwählt hat, die Gott bestimmt hat. Der bestimmte, von Gott erwählte Mensch dient einem bestimmten, von Gott bestimmten Menschen. Deshalb, die kommen zusammen. Plötzlich kommt der Prophet zu der Propheten. Und die Propheten zum Propheten. Die Witwe zu dem Elia. Plötzlich treffen die sich. Und deshalb, wir haben eine Bestimmung, Brüder und Schwestern. Und das ist auch hier, warum wir hier sind. Weiter. Der Paulus schreibt, wir dienen mit unseren übermenschlichen Kräften. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8 und folgende Verse. Obwohl wir von allen bedrängt sind, werden wir doch nicht erdrückt. Obwohl wir nicht mehr weiter wissen, verlieren wir nicht den Mut. Stell dir mal sowas vor, das sind Christen. Obwohl wir bedrängt werden, wir verlieren nicht den Mut. Ich werde verfolgt, aber nicht von Gott verlassen und ich werde an Gott nicht irre. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme immer wieder hoch. Das ist Christentum. Ich werde niedergeworfen. Ich liege immer wieder auf dem Bauch, auf die Nase. Schnauze würde man heute sagen. Und ich komme immer wieder hoch. Das ist Bibel, das ist Christentum. Nicht nur, ich stehe da, Halleluja, Leute, schaut doch mich an. Was für ein Prachtkerl, Prachtexemplar ich bin. Ich leide fortwährend das Sterben Jesu an meinem eigenen Leib. Ich werde ständig gekreuzigt, ständig verspottet, ständig angespuckt, ständig geschlagen, ständig. Aber das geschieht damit, das Leben Jesu an mir sichtbar wird. Ja. Und um Jesu willen bin ich die ganze Zeit in Todesgefahr. Wann warst du das letzte Mal in Todesgefahr? Auf dem Fahrrad. Verstehst du, wo jemand dir die Fortsch oder im Auto die Vorfahrt genommen hat? Verstehst du, wann warst du das letzte Mal in Todesgefahr? Im Krankenhaus bei der letzten Operation vor 20 Jahren? Wann bist du in Todesgefahr gewesen? Hier, Paulus sagt, ich bin ständig, die ganze Zeit, dauernd, fortwährend in Todesgefahr, dem Tod ausgeliefert. Aber ich verliere nicht den Mut. Mach weiter. Ich halte weiter an der Sache. Ich lasse die Sache nicht laufen. Die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, wird von Tag zu Tag erneuert. Weißt du, was das ist? Ich bin ein Schleuser. Weißt du, was ein Schleuser ist? Ich nehme von Gott und schleuse durch mein Leben. Ich schleuse durch mein Leben. Ich schleuse durch mein Leben. Die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Täglich in Lebensgefahr. Täglich in Ängsten, täglich in Bedrückung. Ich vollbringe Übermenschliches. Das ist Christentum. Christentum ist nicht nur Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nein, sondern fortlaufend Übermenschliches zu vollbringen. Ich komme immer wieder hoch. Ich rappele mich immer wieder hoch. Ich ziehe mich immer wieder hoch. Verstehst du? Immer wieder komme ich hoch. Und ich halte mich am Herrn. Ich lasse den Herrn nicht. Das ist Schleuser sein. Sein Kapital von diesem Bruder Paulus, das war Gnade. 2. Korinther 12, Vers 9. Ich brauche nicht mehr als seine Gnade. Seine Gnade genügt mir. Weißt du, viele Leute reden von der Gnade, 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 Gnade. Weißt du, und die wissen gar nicht, was Gnade ist. Gnade ist, dass ich immer wieder mit Gottes Hilfe schaffe und mein Leben meistere und mein Leben gestalte. Paulus weiß, ich brauche keine menschliche Anerkennung. Ich brauche dieses Irdische nicht. Ich habe die göttliche Größe in mir, diese göttliche Autorität. Wie heißt es, 2. Korinther 6, Vers 4, an meinem ganzen Lebensführung, eine moderne Übersetzung, soll man mich als Mitarbeiter Gottes erkennen? Das ist meine Empfehlung. In meinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen und eingesperrt. Man hetzt das Volk gegen mich auf. Verstehst du? Das ist Gnade. Ich stehe immer noch. und bin guten Mutes. Ich arbeite, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich sage euch eines, Geschwister, wenn die Zeit des Umzugs vorbei ist, werde ich durchschlafen mal, Tag und Nacht. Weißt du, ich komme gar nicht mehr zum Schlafen. Da staut sich so viel privat an. Ich wollte nur, dass die Gemeinde mal umzieht, dass die Gemeinde das Kapitel abgeschlossen ist. Und ich bin froh, dass jetzt in den nächsten Tagen das Kapitel abgeschlossen wird und dass wir hier einfach wieder unser Domizil aufschlagen, unsere Zelte. Ich hoffe nicht, dass der liebe Gott sagt, jetzt zieht ihr weiter. Es kann alles passieren. Kann alles passieren. Oder verändert Dinge. Paulus sagt hier weiter, ich erweise mich als Mitarbeiter Gottes durch Erkenntnisse, durch Geduld, durch Freundlichkeit. Ich zeige die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes durch meine Fähigkeiten und ich würde vielleicht übersetzen und weiter sagen, durch meine Unfähigkeiten. Das, was ich nicht kann, da zeige ich Gottes Gegenwart und Gottes Macht. Auch das gehört dazu, dass ich meine Unfähigkeiten annehme, akzeptiere, dazu stehe, gelten lasse. Ja, kann ich. Geschwister, ich kann nicht alles. Ich kann nicht über die Mauer springen. Ich kann nicht Berge versetzen. Aber ich kann einfach geduldig um Jericho marschieren und die Stadt einfach im Glauben einnehmen. Ja, ich erweise mich als Mitarbeiter Gottes durch die Verkündigung der Wahrheit des Wortes Gottes, durch Zeit und Unzeit, gelegen und ungelegen. Und dann, wir sind Diener des Wortes. Ich bleibe noch immer bei dem, was Freitagabend gesagt worden ist. Meine Waffen für den Angriff und so weiter, sagt hier Paulus, das ist nicht menschlicher Art, sondern göttlicher Art. Das Wort. Das Wort. Dein Wort ist deine Waffe. Du hast kein Schwert und keinen Ziegelstein und kein Kieselstein oder sonst noch was. Dein Wort. Dass du das tust, was vor Gott recht ist, dass hier sagt Paulus weiter, ich werde beleidigt oder geehrt und so weiter. Man redet über mich Schlechtes und Gutes. Ich bin ein Sterbender und trotzdem lebe ich. Ich werde misshandelt, aber ich komme immer wieder hoch. Man macht mir Kummer, doch ich bin immer fröhlich. Verstehst? Fang an zu singen und fang an, man macht dir Kummer und ich bin immer fröhlich. Verstehst? Man macht mir Kummer, ich bin immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele Menschen reich, sagt er. Ich besitze nichts und habe doch alles. Fang an, großzügig zu sein. Ich besitze nichts und habe doch alles. Du hast doch alles. Das ist Schleuser Gottes zu sein. Das ist ein Agent Gottes zu sein. Ich besitze nichts und habe doch alles. Das ist unser Schicksal als Diener Gottes. Diener am Wort. Diener am Evangelium. Paulus sagt weiter hier. In 2. Korinther 5, Vers 6, in jeder Lage bin ich zuversichtlich. Ich bin von Gott gedeckt, von Gott unterstützt. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14 sagt er, lasst euch nicht vor dem Karren des Unglaubens spannen. Lasst euch nicht vor dem Karren vom Joch des Unglaubens spannen. Lasst euch nicht hineinziehen in das negative Fahrwasser. Wir werden so schnell hineingezogen in das negative Fahrwasser. Das ist nicht. Wir sind zu klein, wir sind zu schwach, wir sind zu arm, wir sind zu gering. Gott gebraucht Einzelne. Denk an den David. Nicht den Saul eines Hauptes länger. Nein, den kleinen, jungen David gebraucht, um den Goliath zu erledigen. Weißt du, überleg einmal, für wen arbeitest du? Wem dienst du? Wer steht hinter dir? Wer ist dein Auftraggeber? Bist du wirklich im Willen Gottes? Welcher Sache dienst du? Wen verherrlichst du? Wen machst du groß? Wenn wir Diener Gottes sind, müssen wir uns vor gar nichts und vor niemandem fürchten. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Viele Gläubige möchten gerne von Gott umsorgt werden, aber sie tun nichts für Gott. Weißt du, fang an, für Gott zu arbeiten. Ich habe eines gelernt, wenn du was Gutes von Gott ernten möchtest, du musst du erst mal sehen. Sehe und du wirst ernten. Tue und es wird passieren. Lass es geschehen. Arbeite für Gott. Erfülle den Auftrag, den er dir gegeben hat. Weißt du, wir möchten gerne, dass andere den Auftrag Gottes erfüllen, aber tue du das. So wie du, wie Gott es dir sagt. Mach das ganz gering, ganz bescheiden, ganz einfach. Hier so weiter. Weißt du, wir brauchen sowas, was Martin Luther, Entschuldigung für die jetzt im Internet und so weiter, denken, es hat sich bei uns geblitzt oder der Teufel ist gerade gewütet oder was weiß ich. Nein, es hat nur gerauscht.
Aber der Martin Luther, der ging nach Hause von der Messe und hat geregnet und hat geschüttet und das hat geblitzt und lag auf dem Boden und sagt, lieber Gott, wenn du mich noch lebendig nach Hause holst und wenn ich nach Hause komme, ich werde dir dienen. Er hat Gott versprochen in seinem Elend nach diesem Blitz und Gedonner. Weißt du, versprichst du auch Gott, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn du vielleicht nicht mehr weiter weißt und nicht mehr weiter kannst, sag Gott, wenn du mich aus dieser Patsche rausholst, wenn du mich von dieser Krankheit befreist, wenn du mich von, aus der Situation rausholst, ich werde dir dienen, ich gehe in die Mission. Auch wenn du vielleicht alt bist. Sagst du, was kann mit mir passieren, wenn ich in die Mission gehe? Gott hat mir einmal beim Hauskreis in Nürtingen, das ist bei Stuttgart, eine Botschaft gegeben und hat Gott gesagt, das sind nur 5 Schwestern gewesen, 5 alte Schwestern, also die so gar nicht mehr fähig waren. 5 alte Schwestern. Gott hat mir eine Botschaft gegeben, leg alte Kartoffeln in die Erde, steck alte Kartoffeln in die Erde, da wird es junge Kartoffeln geben. Und genau das ist passiert. Diese alten Schwestern haben angefangen zu beten, lieber Gott, gib uns eine Mission, gib uns eine Erweckung in unserer Stadt Nürtingen, wir brauchen eine Erweckung, wir brauchen eine Erweckung. Und was ist passiert? Bei mir in Stuttgart bekehrt sich ein Superkommunist, ein Atheist seinesgleichen. Also der war ein Fanatiker, der hat missioniert, der für seinen Kommunismus, Atheismus, Sozialismus und was weiß ich alles. Und der bekehrt sich und er war ausgerechnet von Nürtingen. Und in Nürtingen hat er dann angefangen, eine Stadthalle zu mieten und zu evangelisieren, zu erzählen, wie gut Gott ist, was Gott alles kann und was Gott alles schafft. Und dort ist eine echte Erweckung entstanden. Diese 5 alte Kartoffeln in die Erde gelegt, gebetet, geglaubt, gehofft, dass Gott etwas tun kann. Da bekehrt sich ein Kommunist. Und es hat sich wirklich gelohnt. Und ich sage euch, es lohnt sich, in einen einzelnen Menschen was zu investieren. Und dieser Kommunist, der sagt, das, was ich erlebt habe, das muss die ganze Welt wissen. Und er hat die Stadthalle gemietet. Ich sage, Bruder, du bist noch nicht so weit. Er sagte, weißt du, das schaffe ich. Ich habe für Atheismus gearbeitet und ich schaffe das für den lieben Gott auch. Und das hat er gemacht. Weißt du, Gott braucht manchmal so wie Saul von Tarsus. Man braucht Leute, die durch dick und dünn gehen, die sich nicht unterkriegen lassen. Es ist eine Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut, steht in der Bibel. Es ist Freude im Himmel. Was zählt wirklich im Himmel? Was gilt im Himmel? Was bleibt im Himmel? Das ist die Frage. Und ich bin so begeistert zu sehen, Gott hat dort gewirkt. Und ich war in dieser Versammlung von diesem Ex-Kommunisten, war so begeistert, gesagt, Bruder, so gut könnte ich nicht mal predigen. Hier in Berlin hat sich Andreas Wecker bekehrt, ein Olympiasieger mit mehreren Goldmedaillen. Und Ralf Schumann hat sich bekehrt hier bei uns in der Gemeinde. Und eines Abends komme ich nach Hause, bin müde, guck mal Fernsehen an. Und dann macht der Ralf Schumann eine Sendung, Jazz, Musik und so weiter. Und sagt, wisst ihr, ich möchte erzählen, ich bin ein Fan von der Jazzmusik und der Musik und dieser Musik. Aber wisst ihr Leute, ich muss euch eines sagen, ich bin so begeistert. Nicht nur von meiner Frau, ich liebe meine Frau, aber ich bin so begeistert von Jesus und das vor einem Millionenpublikum. Du siehst, wir streuen nur den guten Samen aus. Wir evangelisieren und andere Leute evangelisieren für uns weiter. Halleluja. Andere Leute evangelisieren weiter. Paulus wollte nach Spanien gehen. Der kam nicht nach Spanien, aber heutzutage in der spanischen Welt ist Paulus ein Heiliger, ein besonders Auserwählter, ein besonders Begnadigter. Alle verehren Paulus. Er kam nach Spanien auf seine Art und andere und seine Art und Weise. So. Es ist umwerfend, wie Gott aus einem macht. Verstehst du? Weißt du? Plötzlich geschieht etwas Besonderes. Plötzlich wirkt der Heilige Geist. Plötzlich bewegt der Heilige Geist das Wasser und plötzlich springt einer rein und plötzlich wird einer geheilt. Plötzlich wird einer gesegnet. Und ich freue mich. Die Gnade Gottes wirkt weiter. Die Gnade Gottes wirkt weiter. Weißt du, Gott gebraucht einzelne, unbegabte, unfähige Menschen, Menschen, die gar nichts können. Eine kleine Geschichte zum Schluss noch. Da bekehrt sich ein Mann, oder was heißt, die Gemeinde, die Pfarrgemeinde sucht einen neuen Organisten. Der alte Organist taugt nichts mehr. weil der spielt immer die alten Lieder und. Weißt, es ist nicht mehr so modern. Wir suchen einen neuen, dynamischen Organisten. Und dieser dynamische Organist wird dann gefunden, der spielt. Und dann, die Gemeinde hat sich geleert, diese Leute sind nach Hause gegangen, der Pastor freut sich und sagt, wir haben einen tollen neuen Organisten bekommen. Da kommt ein älterer Mann rein, er sagt, der liebe Gott schickt mich zu Ihnen. Warum habt ihr heute nicht so gesungen, wie ihr letztes Mal gesungen habt? Warum war die Musik, die ganze Anbetung, warum war das alles nicht so, wie es früher war? Ihr habt einen neuen Musiker. Ja, sagt der Alte, der kann doch nicht mehr. Und der Neue, nein, sagt der Alte, der war schwach, der war gebrechlich, der hat nur gehackt in der Musik, aber der hat von Herzen gespielt. Aber dieser hat professionell gemacht. Weißt du, was Gott sucht, ist nicht das Professionelle. Gott sucht das, was von Herzen kommt. Und das, was von Herzen kommt, das geht auch zu Herzen. Halleluja. Lass uns aufstehen, lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass du auch an diesem Sonntagmorgen uns segnest, dass du uns berührst, dass du wirklich deinen Geist wirken lässt. Herr Jesus, wenn heute Morgen irgendjemand krank ist, jemand schwach ist, jemand gebrechlich ist, du offenbarst dich ihm. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine große Liebe, die du mit uns hast, dass du uns gnädig bist, barmherzig bist und jeder ist einzigartig. Halleluja. Ich danke für all die Geschwister, die hier sind, jung und alt, klein und groß, arm und reich, Mann und Frau. Sie sind einzigartig. Ich weiß nicht, was du mit diesen Leuten alles noch vorhast, aber du hast bestimmt mit jedem Einzelnen was Besonderes noch vor. Du wirst jeden Einzelnen gebrauchen auf seine Art, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten, mit seinen Möglichkeiten. Halleluja. Halleluja, du schaust nicht auf das Äußere, du schaust nicht auf das Körperliche, du schaust nicht auf das Finanzielle, sondern du schaust auf das Herz an. Und das Herz ist das Wichtigste, Herr, ob das von Herzen kommt. Nicht das Professionelle, das Perfekte, das Herz ist dir ausschlaggebend. Segne die Herzen, die heute Morgen hier sind. Und wir sind Diener des Wortes, Vater. Ich danke dir für heute Morgen. Halleluja. Amen.